Hallo, guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, die drei Fragen, die mir gestellt worden sind, also Verhältnis von Feminismus und Marxismus, erstens historisch, zweitens aktuell und drittens Schwachpunkte der sozialistischen Frauenbewegung, werfen für mich gleich zwei sowohl pragmatische als auch theoretische Probleme auf. Erstens, wie weit soll ich oder muss ich in die Geschichte zurückgehen, um die Fragen angemessen zu beantworten? Und wie weit kann ich zurückgehen, ohne länger als die 45 Minuten, die ich ungefähr sprechen soll, zu überschreiten? Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist Feminismus und Marxismus im Singular. Ich könnte es mir einfach machen und nur über das sprechen, was ich für Marxismus und das, was ich für Feminismus halte. Dann hätten wir eine romantische Love Story. Übereinstimmung in den Punkten oder zu den Fragen, mit denen sich beide Theorien beschäftigen und produktive Ergänzung in den Bereichen, wo sich jeweils nur eine der Theorien mit beschäftigt. Nun ist die Welt aber so auch in diesem Fall wie meistens komplizierter und wir haben verschiedene Marxismus- und verschiedene Feminismus-Lesarten, die irgendwie heute Abend versucht werden sollen, berücksichtigt zu werden. Also deshalb Feminismen und Marxismus im Plural. Was uns die Sache relativ einfach macht, ist, dass zumindest die Marxisten und auch Marxistinnen, soweit sie nicht Feministinnen waren, relativ wenig zum Feminismus gesagt haben und das, was sie gesagt haben, auch ziemlich eintönig war. Den Grundton hat dafür Friedrich Engels am Ende des 19. Jahrhunderts vorgegeben und Clara Zetkin hat ihm dann eigentlich nur polemische Verschärfung gegen die bürgerliche Frauenbewegung und frauenspezifische Agitationsmethoden hinzugefügt. Ich zitiere deshalb mal am Anfang diese klassische Stelle aus Engels, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Engels schrieb da: Solche Reichtümer, sobald sie einmal in den Privatbesitz von Familien übergegangen und dort rasch vermehrt, gaben der auf Paarungsehe und der mutterrechtlichen Gens, also so eine Art Patriarchat, Matriarchat, die es nach der Ansicht von Engels und Altertumsforschern, auf die er sich bezog, vor dem Patriarchat gegeben haben soll, gaben dieser Gesellschaft einen mächtigen Stoß. Nach dem Brauch der damaligen Gesellschaft also war der Mann auch Eigentümer der neuen Nahrungsquelle, des Viehs und des neuen Arbeitsmittels der Sklaven. Nach dem Brauch derselben Gesellschaft, also der matriarchalen Gesellschaft, konnten seine Kinder nicht von ihm erben. Die Abstammung nach Mutterrecht musste umgestoßen werden und sie wurde umgestoßen. Der Umsturz des Mutterrechts war eine weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts. Der Mann ergriff das Ruder auch im Haus. Die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, Sklavin seiner Lust und bloßes Werkzeug der Kindererzeugung. Nach dieser Analyse ist die Knechtung der Frauen also entstanden einerseits durch die Entstehung des Privateigentums, und zwar des Privateigentums von Männern an Vieh und Sklaven, und zum anderen aus dem Bedürfnis dieser Männer, ihr Eigentum an ihre Kinder und nicht mehr entlang weiblich definierter Verwandtschaftslinien zu vererben. Folglich ist dann auch der Kampf gegen Klassenherrschaft das probate Mittel, um die Knechtung der Frau zu überwinden und nicht etwa Geschlechterkampf oder Kampf gegen Männerherrschaft. Vielleicht nicht alle Marxisten und Marxistinnen haben in dem Zusammenhang vom Klassenwiderspruch als dem Hauptwiderspruch und der Frauenfrage als Nebenwiderspruch gesprochen, aber die politische Strategie, die sich aus Engels Analyse ergibt, ist damit eigentlich treffend auf den Punkt gebracht. Und Clara Zetkin formulierte das dann so: Unsere deutsche proletarische Frauenbewegung ist in erster Linie nicht Frauenbewegung, sondern proletarische Bewegung. Und der Befreiungskampf der proletarischen Frau ist ein Kampf mit dem Mann ihrer Klasse gegen die Kapitalistenklasse. Ja, die Klassifizierung des Geschlechterwiderspruchs als Nebenwiderspruch führte dann auch zu der Parole, die mit Fragezeichen versehen und dadurch in Frage gestellt, ja den Titel des heutigen Abends abgibt: Frauenkampf ist Klassenkampf. Und eine innere Konsequenz kann dieser Theorie oder dieser Position zumindest nicht abgesprochen werden, denn wenn Geschlechterherrschaft oder Frauenknechtung durch die Entstehung des Privateigentums und von Klassenherrschaft entstanden ist, dann ist es irgendwie logisch, dass sie auf diesem Weg nur wieder abgeschafft werden kann. Der Feminismus sieht das ein bisschen anders und wenn wir mal heute Abend, aber auch das ist umstritten, mal so Engels Chronologie, erst Privateigentum und Klassenherrschaft und dann Frauenknechtung hinnehmen, dann fängt trotzdem das feministische Fragen gerade da erst an, wo der Marxismus schon mit dem Fragen aufhört. Nämlich, wieso war es überhaupt so, dass Männer das Eigentum an dem Vieh und an den Sklaven und Sklavinnen bekamen? Und warum hatten die Männer das Bedürfnis, nicht mehr wie bis dahin gemäß der weiblichen Verwandtschaftslinien, sondern an ihre eigenen Kinder zu vererben? Ja, oder warum wollten sie nicht an Hinz und Kunz vererben? Oder warum ist das mit dem Vererben überhaupt so ein wichtiges Thema? Während sich Marxisten und Marxistinnen in Sachen Klassenkampf vor Naturalisierung und Metaphysik, also vor Ewigkeitsdenken, hüten, ist es bei der geschlechtlichen Arbeitsteilung so, dass naturalisierende Erklärungen schnell bei der Hand sind. Da ist dann völlig klar, Frauen waren für den Ackerbau zuständig, Männer für die Viehzucht und die Sklaven. Das muss man gar nicht weiter erklären. Und dieses männliche Vererbungsbedürfnis, das scheint Engels so von Mann zu Männern auch so durch psychologische Einfühlung in erster Linie verstanden zu haben und nicht weiter für erläuterungsbedürftig gehalten zu haben. So kommt es dann, dass es also eine weltgeschichtliche Niederlage ungefähr der Hälfte der Menschen gibt. Eine der einschneidendsten, wie Engels selber sagt, Revolutionen in der Weltgeschichte. Und die fand statt völlig ohne Bürgerinnenkrieg, sondern einfach, wie Engels auch sagt, durch Beschluss über die Veränderung des Erbrechts. Das ist irgendwie ein bisschen erstaunlich für mich als historische Materialistin. Aber zurück zu der Frage, wie weit wir in die Geschichte zurückgehen müssen, um die Frage nach dem Verhältnis von Feminismus und Marxismus beantworten zu können. Und ich würde vorschlagen, nicht weiter zurückzugehen und jetzt auch nicht noch länger über die Sklavenhalterin-Gesellschaft und das Altertum und so weiter zu reden. Und ich möchte in dem Zusammenhang zwei Unterscheidungen vorschlagen. Und zwar, dass Feminismus und Marxismus sowohl engere Begriffe sind als Klassenverhältnisse und Geschlechterverhältnisse und auch engere Begriffe sind als Frauenbewegung und Arbeiterinnenbewegung, und dass wir deshalb, weil sie enger sind, deshalb nicht ganz so weit zurückgehen müssen und erst anfangen müssen zu dem Punkt, wo es mit Feminismus losgeht. Und was den Feminismus anbelangt, würde ich sagen, auch wenn die Wikipedia schreibt, Feminismus bezeichnet sowohl eine akademische als auch politische Bewegung, die für Gleichberechtigung, Menschenwürde, die Selbstbestimmung von Frauen sowie das Ende aller Formen von Sexismus eintritt, würde ich sagen, dass das, was Feminismus ausmacht, ist, über bloße Gleichberechtigungsforderung oder Gleichstellungsforderung hinauszugehen und dass Feminismus auch die patriarchalen Fallen von Begriffen wie Mensch und Selbstbestimmung analysiert hat. Wenn ich heute Abend von Feminismus spreche, dann meine ich jene Theorien und die politischen Kräfte, die sich auf diese Theoriebildung bezogen hat, die vor allem drei Punkte charakterisiert. Erstens, dem Feminismus geht es gerade nicht mehr nur um bloße Gleichberechtigung, sondern er analysiert das Geschlechterverhältnis als soziales Herrschaftsverhältnis. Ich zitiere dazu mal die Routledge International Encyclopedia of Women, ich übersetze das gleich mal. Alle Feminismusvarianten teilen die Annahme, Gender, also das sogenannte soziale oder kulturelle Geschlecht oder Geschlechtsidentität, ist ein gesellschaftliches Konstrukt, das Frauen mehr unterdrückt als Männer, das Patriarchat, das heißt männliche Herrschaft, in den gesellschaftlichen Institutionen gestaltet diese Konstruktion. Zweitens, feministische Theorien analysieren dieses Herrschaftsverhältnis trotz Verflechtung und Wechselwirkung zunächst einmal relativ unabhängig von den Klassenverhältnissen und haben deshalb auch neue Begriffe in die politische und die Gesellschaftstheorie eingeführt. Ich zitiere nochmal diese Enzyklopädie. Bestimmte Themen wurden wiederkehrend in feministischen Theorien behandelt. Reproduktion, Repräsentation. Repräsentation meint hier jetzt nicht Stellvertretung, parlamentarische Repräsentation oder so, sondern sowas wie Bewusstsein oder Ideologie. Und das dritte Thema, geschlechtliche Arbeitsteilung. Neue Begriffe wie Sexismus werden gebildet, um sowohl Wissenslücken als auch die gesellschaftliche Diskriminierung, die diese Konzepte beschreiben, zu bezeichnen. In diesem Sinne kann von Feminismus, wie wir ihn heute kennen, erst ab ca. 68, ab der sogenannten zweiten Welle der Frauenbewegung gesprochen werden. Die neue Frauenbewegung in der zweiten Hälfte der 60er Jahre war es, die ich zitiere hier nochmal, die Begriffe Politik und Ökonomie in Richtung Sexualität erweitert hat, was sich in dem Slogan »Das Private ist politisch« ausdrückte. Die Bewegung schuf neue Organisationsformen, kleine antihierarchische Selbsterfahrungsgruppen und ein neues Vokabular, zum Beispiel den Ausdruck Sexual Politics in dem Titel des mittlerweile zum Klassiker gewordenen Buches von Kate Millett. Die deutsche Ausgabe trägt den Titel Sexus und Herrschaft. Mit der Analyse der relativen Eigenständigkeit des Geschlechterverhältnisses bedeutet Feminismus zu sagen, auch Konfrontation mit dem Marxismus und seiner Nebenwiderspruchstheorie zu sagen. Drittens, das Charakteristikum von Feminismus, so wie wir ihn seit 68 kennen, ist gerade nicht ein abstrakter Gleichheitsdiskurs, sondern das Bestreiten der Maßstäblichkeit und Maßgeblichkeit von Männern, Männerverhalten und Männereinstellungen für Frauen. Nochmal in den Worten dieser Enzyklopädie, das Erfahrungswissen von Frauen hilft uns am besten, eine künftige nicht sexistische Gesellschaft vorzustellen. Die subjektiven Erfahrungen von Frauen werden verwendet, um die Lehre oder Theoriebildung zu bereichern. In dieser Hinsicht, also in der Hinsicht, sich von bloßer Gleichstellung mit Männern abzugrenzen gegen der sogenannte Gleichheits- und Differenzfeminismus, ich komme da später drauf nochmal zurück, zwar unterschiedlich weit, aber alle Strömungen des modernen Feminismus waren sich darin einig, dass es nicht einfach nur an Anpassung an Männerrollen geht oder um die Verallgemeinerung von Männerverhalten, also dass es beispielsweise nicht darum geht, um ein besonders deutliches Beispiel zu nehmen, Vergewaltigung zu verallgemeinern, sondern dass es darum geht, Vergewaltigung zu bekämpfen, dass es auch nicht möglich ist, dass Männliche sich drum drücken, um Reproduktionsarbeit zu verallgemeinern, sondern dass auch selbst dann, wenn Reproduktionsarbeit in der sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft vergesellschaftet wird, es Personen geben muss, die sie ausführen und dass das Ausführen dieser Reproduktionsarbeit nicht mehr geschlechtshierarchisch organisiert werden soll. In diesem Sinne würde ich also sagen, auch wenn zumindest englischen und französischen Sprachraum Feminismus schon länger als positive Selbstbezeichnung üblich ist, erst ab 68 von Feminismus in dem Sinne, was wir heute unter Feminismus verstehen, gesprochen werden kann. Und daher möchte ich also meine Ausgangsfrage, wie weit müssen wir zurückgehen, um uns mit dem Verhältnis von Feminismus und Marxismus beschäftigen können, dahingehend beantworten, dass wir ungefähr bis 68 zurückgehen müssen. Ich werde im Folgenden mehr zum Verhältnis des Feminismus und der Feminismen zum Marxismus als zum marxistischen Verhältnis zum Feminismus sagen. Und das liegt daran, dass ich vor allem Feministinnen mehr mit dem Marxismus auseinandergesetzt haben und auseinandersetzen mussten, weil das sozusagen schon eine Theorie war, die präsent war, als Feminismus im modernen Sinne entstand, und zum anderen deshalb, weil es meines Erachtens keine ernsthafte Auseinandersetzung von Marxisten und Marxistinnen, denn sie waren selber Feministinnen, mit dem Feminismus als Theorie gibt. Es gibt zwar lauter marxistische Polemiken gegen den Feminismus, auch gegen einzelne feministische Forderungen und vor allem gegen das, was sich Marxisten unter Feminismus vorstellen. Aber was in meinen Augen fehlte, ist eine ernsthafte Beschäftigung mit diesen neuen Begriffsbildungen des Feminismus und der Versuch zu verstehen, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Und diese Begriffe zu verstehen würde heißen, die expliziten und impliziten Definitionen, die Feministinnen gegeben haben, und wie diese Begriffe miteinander ins Verhältnis stehen, das zunächst einmal zur Kenntnis zu nehmen. Und das schließt nicht aus, diese Begriffsbildung dann vielleicht trotzdem zu kritisieren, aber es ist Voraussetzung dafür, diese Begriffe überhaupt kritisieren zu können und nicht irgendwas Ausgedachtes, Zusammenfantasiertes oder ein Klischee zu kritisieren. Mir scheint, dass in dieser Hinsicht kann auch nochmal unterschieden werden zwischen dem akademischen Marxismus und dem politischen Marxismus. Der akademische Marxismus scheint mir eher in so einer Position gewesen zu sein, wo sie sich halt mit ihren jeweiligen marxistischen Fragestellungen beschäftigen konnten und sozusagen der berühmte Elfenbeinturm dann nicht so die Konfrontation mit den politischen Ansprüchen der entstehenden neuen Frauenbewegung war und andererseits die politischen Kräfte sich damit auseinandersetzen mussten und mit einem Mechanismus der ideologischen und polemischen Einmauerung reagiert haben. Ja, als Beispiel für diese Einmauerung, ich denke, es wäre nicht sonderlich spannend, ich würde das jetzt anhand aller marxistischen Auseinandersetzungsversuche mit dem Feminismus Satz für Satz vorführen, möchte ich zumindest mal zwei Beispiele nennen, die auch im Internet bei Interesse nachgelesen werden können. So spannend sind die Texte jetzt auch nicht. Das eine ist ein Text, der 2012 auf den Seiten des Now-Prozesses nochmal online gestellt worden ist. Das ist eine Satz-für-Satz-Diskussion quasi eines Textes, den in den 90er Jahren einerseits die Gefangenen aus den belgischen kämpfenden kommunistischen Zellen zum Feminismus und zum Geschlechterverhältnis geschrieben haben und zum anderen ein Text aus der gleichen Zeit, damals von einer Gruppe, die sich Kommunistische Brigaden nennt. Und wieder veröffentlicht wurde dieser Text 20 Jahre später deshalb, weil damals an einem Text von Dieter Elken sich die gleiche Art des an den feministischen Begriffen vorbeischreiben zeigen ließ. Und der Text von Elken war viel kürzer und während die belgischen Gefangenen eher aus so einer maoistischen Tradition kommen, ist Dieter Elken Trotzkist, aber trotzdem ist meines Erachtens an beiden Texten zu sehen, dass sie halt sich nicht wirklich mit dem auseinandersetzen, was sie versuchen zu kritisieren. Und dafür will ich zumindest mal zwei Beispiele nennen. Die CCC-Gefangenen haben es sich ganz einfach gemacht. Sie haben gesagt, diese ganze Rede von den Feministinnen, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, die kann doch nicht stimmen, weil im Kommunistischen Manifest steht doch schon drin, dass die revolutionäre Bourgeoisie überall, wo sie zur Macht gekommen ist, die alten idyllischen patriarchalen Verhältnisse aufgelöst hat. Was daran fehlt, ist, oder wieso das eine untaugliche Kritik ist, weil sich überhaupt gar nicht damit auseinandergesetzt wird, dass im feministischen Sprachgebrauch, aber wie noch im Kommunistischen Manifest, Patriarchat und Patriarchal nicht mehr die feudale Variante des Patriarchats, wo es tatsächlich nur eine Herrschaft der Väter war, meint, sondern dass der Begriff erweitert worden ist von einer Herrschaft von Vätern zu einer Herrschaft von Männern. Und ja, wäre es trotzdem möglich, wenn man es denn will, vielleicht so eine Begriffserweiterung oder Verschiebung zu kritisieren, aber zumindest das müsste man dann machen und sich mit den Argumenten, die Feministinnen für ihre Begriffsverschiebung und Erweiterung vorgebracht haben, auseinandersetzen. Aber das passiert halt in diesem Text der Gefangenen nicht. Und selbst wenn es in beiden Fällen, also im Kommunistischen Manifest und in der feministischen Diskussion, den gleichen Begriff von Patriarchat gäbe, wäre es für eine wissenschaftliche Herangehensweise und der historische Materialismus beansprucht ja Wissenschaft, wissenschaftlicher Sozialismus zu sein, erforderlich, sich nicht einfach nur auf einen klassischen autoritativen Text zu beziehen, sondern die Argumente, die ein neuer wissenschaftlicher Ansatz vorbringt, zumindest mal zu prüfen und zu widerlegen. Dieter Elken schrieb dann im Jahr 2012, ich zitiere mal diese drei Sätze, Konflikte zwischen Gesellschaftsklassen beruhen auf dem Gegensatz der entsprechenden Klasseninteressen, also auf antagonistischen Widersprüchen. Interessenkonflikte bzw. Gegensätze zwischen Männern und Frauen? Offensichtlich nicht. Sie werden nicht gelöst durch Aufhebung des Geschlechtergegensatzes. Es gibt kein staatlich gefasstes sozioökonomisches Männersystem und nirgendwo ist eine Nur-Frauen-Revolution eine Perspektive. Zitat Ende. Dieter Elken stützt dabei seine ganze Beweisführung oder Pseudo-Beweisführung und Pseudo-Argumentation allein auf das Wort offensichtlich, also einen Glaubenssatz. Aber er ignoriert 40 Jahre feministische Analysearbeit von ungefähr 72 bis 2012 in Sachen Reproduktion geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung, patriarchaler Ideologie, Männergewalt und Vorherrschaft von Männerinteressen in staatlichen Institutionen trotz zaghafter Quotierungsansätze. Den ganzen marxistischen Polemiken gegen den Feminismus kann daher meines Erachtens ein Satz von Mao entgegengehalten werden. Wer eine Sache nicht untersucht hat, hat auch kein Recht mitzureden. Verlassen wir an dieser Stelle also das triste Feld der marxistischen Polemiken gegen den Feminismus und wenden uns der feministischen Auseinandersetzung, dem feministischen Verhältnis zumindest zum Marxismus zu. Ich werde dabei in drei Schritten die jeweils wichtigsten prägenden feministischen Strömungen mehr oder minder kurz ansprechen. Das sind in den 70er Jahren drei, der liberale, der sozialistische und der Radikalfeminismus, in den 80er Jahren der Gleichheits- und Differenzfeminismus und in den 90er Jahren der in der Einladung erwähnte Queer oder, das ich vorziehen würde zu sagen, dekonstruktivistische Feminismus. Und eine weitere Entwicklung, die meines Erachtens mit berücksichtigt werden müsste, auch wenn sie jetzt nicht unter unser Thema oder unsere Begriffe fällt, ist, dass der Begriff Feminismus in den 90er Jahren außerdem ersetzt oder verdrängt worden ist durch Begriffe wie Gender Mainstreaming, Begriff, den die EU-Kommission geprägt hat, oder Geschlechterdemokratie, von der die Grünen heutzutage sprechen, oder Geschlechtergerechtigkeit, von der die Linkspartei spricht. Ich werde also mit dem liberalen Feminismus anfangen. Von dem liberalen Feminismus ist vielleicht fraglich, ob der unter meine vorhin gegebene enge Definition von Feminismus fällt, weil wenn von einem der modernen Feminismen überhaupt gesagt werden kann, dass er vielleicht doch nur Gleichberechtigungspolitik ist, dann von dem liberalen Feminismus. Aber ich würde sagen, dass zumindest auch für den liberalen Feminismus gilt, dass er das Geschlechterverhältnis als gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis analysiert. Und zwar gerade wegen der für den Liberalismus typischen Reduktion des Gesellschaftlichen auf das Juristische. Und zwar, weil es bis in die 70er Jahre hinein auch noch in den hochindustrialisierten Ländern eine juristische Ungleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gibt, war der liberale Feminismus in der Lage, das Geschlechterverhältnis als Herrschaftsverhältnis zu analysieren, während der Liberalismus im Allgemeinen nicht in der Lage ist, Klassenherrschaft als Herrschaft zu analysieren, weil die, oder nicht in der Lage ist, kapitalistische Klassenherrschaft als Klassenherrschaft zu analysieren, weil Kapitalismus im Unterschied zum Feudalismus auf rechtlicher Gleichheit beruht. Ja, was nun das Verhältnis zum Marxismus anbelangt, falls ich ein bisschen provozieren darf, würde ich sagen, wenn der Marxismus überhaupt irgendeinem Feminismus ein bisschen nahe stand, war es dann aber trotzdem der liberale Feminismus, weil auch die größten Antifeministen unter den Marxisten sind zumindest dafür, dass Frauen wählen dürfen und halt auf dieser juristischen Ebene die Gleichberechtigung hergestellt wird, während sich die antifeministischen Marxisten eigentlich an den Sachen vom Feminismus erst stören, die über diese liberale Gleichberechtigungsposition hinausgehen. Und trotzdem war das natürlich kein harmonisches Verhältnis zwischen dem liberalen Feminismus und dem Marxismus, denn für das Herzensanliegen des Marxismus haben sich Liberale, egal ob sie feministisch oder nicht sind, nicht interessiert, nämlich die Überwindung der kapitalistischen Klassenherrschaft. Und insofern bot der liberale Feminismus zumindest das Alibi oder den Vorwand dafür, den Feminismus insgesamt als bürgerlich oder kleinbürgerlich abzuwatschen. Gewissermaßen spiegelbildlich verhält sich dann der Radikalfeminismus zum Marxismus. Er greift sogar bestimmte Begriffe oder Gedankenmodelle des Marxismus auf, zum Beispiel diese frühe Vorstellung von Marx, dass das Proletariat die historische Mission hat, die ganze Menschheit zu befreien, wird dann vom Radikalfeminismus aufgegriffen und gesagt, die am meisten leidendste Schicht in der Gesellschaft sind nicht die Männer, sondern sind die Frauen, und deshalb haben jetzt die Frauen diese historische Mission. Und ein Teil von den Radikalfeministinnen haben sich auch mit der marxistischen Wertbegrifflichkeit auseinandergesetzt und haben die These aufgestellt, der Mehrwert werde nicht in der Lohnarbeit produziert, sondern in der Hausarbeit, weil die Hausarbeit überhaupt erst die Lohnarbeitskraft der Männer produziert. Dermaßen auf dem eigenen Feld und in der eigenen Begrifflichkeit herausgefordert war die marxistische Reaktion auf den Radikalfeminismus noch aversiver vielleicht als gegen den liberalen Feminismus. Als dritte Strömung war es dann damals üblich, von sozialistischem Feminismus zu sprechen. Die sozialistischen Feministinnen haben, was die Klassenverhältnisse anbelangt, die marxistische Terminologie intakt gelassen, also sind weiterhin davon ausgegangen, dass der Mehrwert in der Lohnarbeit produziert wird, und haben auch nicht sozusagen eine Umkehrung des marxistischen Hauptnebenwiderspruchsdenkens jetzt das Geschlechterverhältnis zum Hauptwiderspruch erklärt, sondern sind eher davon ausgegangen, dass es halt mehrere Herrschaftsverhältnisse gibt, die zwar miteinander zusammenhängen, aber halt jeweils bekämpft werden müssen, dass nicht das eine aus dem anderen abgeleitet oder schon miterledigt ist. Ja, also dadurch, dass der sozialistische Feminismus auf diesen Terminologiefragen, auf den Begriffsfragen sich viel weniger mit dem Marxismus konfrontiert hat, hätte das jetzt eigentlich vielleicht ein ganz harmonisches Verhältnis werden können, aber für die meisten Marxisten war allein schon, dass die Mehrwertproduktion nicht die einzige Produktion ist, sondern es halt auch noch eine Produktion im häuslichen Bereich gibt, die dann aber nicht in Wertkategorien gefasst ist und dass der Klassenkampf nicht der einzige Kampf ist, sondern dass es ein, wie im Einzelnen auch in seiner relativen Autonomie bestimmten feministischen oder Frauenkampf gibt, war das schon zu viel. Und insofern ist aus dieser Love-Story, die ich eigentlich schreiben würde, zumindest in den 70er Jahren noch nichts geworden. Und mir geht es so, dass ich sagen würde, der sozialistische Feminismus war nicht eine bestimmte Abwandlung oder Modifikation des Feminismus überhaupt, sondern sozialistischer Feminismus war Feminismus von Feministinnen, die gleichzeitig Marxistinnen waren. Und das Problem am sozialistischen Feminismus liegt meines Erachtens nicht in seiner feministischen Komponente, sondern wenn dann in seiner sozialistischen Komponente, weil beim Wort Sozialismus nie so richtig klar ist, inwieweit ist es ein Synonym für sozialdemokratisch oder linkssozialdemokratisch, die Internationale der SPD heißt ja heute noch Sozialistische Internationale, oder inwieweit ist es ein Synonym für kommunistisch oder marxistisch. Und ich würde sagen, die meisten von den sozialistischen Feministinnen waren eher in so einem linkssozialdemokratisch, eurokommunistischen, vielleicht auch linksgrünen Spektrum angesiedelt, aber weder in revolutionär-marxistischem Spektrum im Sinne von Linkstrotzkismus oder linksmaoistisch, also wie er im maoistischen Bereich beispielsweise die Stadtguerilla-Gruppen teilweise in Europa geprägt hat. Und diese revolutionär-marxistischen Gruppen ihrerseits hatten sich aber genauso wie der sonstige Marxismus weder für den Feminismus im Allgemeinen noch für den sozialistischen Feminismus im Besonderen erwärmen können. Wenn wir jetzt von den Stadtguerilla-Gruppen vielleicht gleich zu der militanten, autonomen und antiimperialistischen Szene in den späten 80er und 90er Jahren kommen, so war es dort so, dass auch dort eher nicht die sozialistischen Feministinnen rezipiert worden sind, sondern der sogenannte Bielefelder Ansatz von den Entwicklungssoziologinnen Maria Mies, Claudia von Werlhoff und Veronika Benthold-Thomsen. Der Bielefelder Ansatz war eine Variante des Differenzfeminismus, was sich vor allem daran zeigt, dass Maria Mies die These vertritt, dass Männer und Frauen einen unterschiedlichen Naturzugriff, so nennt sie das, haben, was sie daran festmacht, dass Frauen ihren eigenen Körper als produktiv erfahren können, also damit spielt sie auf Gebärfähigkeit an, während Männer nur ein instrumentelles Verhältnis zur äußeren Natur hätten, und daraus leitet sie die geschlechtliche Arbeitsteilung ab, trotz ihres Anspruchs von gesellschaftlicher Arbeitsteilung zu sprechen. Außerdem teilt der Bielefelder Ansatz diese werttheoretische Argumentation, die ich vorhin skizziert hatte. Und ein dritter charakteristischer Punkt für den Bielefelder Ansatz ist der starke Bezug auf Subsistenzproduktion, also Produktion zur Selbstversorgung und nicht für den kapitalistischen Markt. Mit dieser Perspektive auf die Subsistenzarbeit war der Bielefelder Ansatz Ende der 80er Jahre im Rahmen der autonomen Kampagne gegen die IWF- und Weltbanktagung, die 1988 in Berlin stattfand, interessant als Alternative zu der Mainstream-marxistischen Orientierung auf die als integriert angesehene Industriearbeiterschaft. Und daraus erklärte sich also diese Affinität. Wenn wir schließlich noch zu dem feministischen Teil der Stadtguerilla-Gruppen, also die Rote Zora, kommen, so fällt es mir ein bisschen schwer, die in dieses dreiteilige Schema einzuordnen, weil sie da zumindest selbst nichts explizit zu gesagt haben und es abgesehen von ihren Erklärungen zu den konkreten Aktionen auch nur einerseits einen längeren gemeinsamen Text, den sie mit den revolutionären Zellen geschrieben haben, zur Friedensbewegung der 80er Jahre, und andererseits zwei eigene Texte zum Feminismus oder zum Geschlechterverhältnis gibt, wo zu dem Punkt aber halt nichts drinsteht oder nicht so direkt drinsteht. Einer dieser beiden Texte ist ein Selbstinterview, was sie 1984 an die Emma geschickt haben, die das damals auch veröffentlicht hat. Und in diesem Interview sagen sie, und deshalb würde ich sie eher dem sozialistisch-feministischen Spektrum zuordnen, die Frauenbewegung hat ihre Niederlage am 218 bei der staatlichen Finanzierung von Projekten wie Frauenhäuser nie richtig analysiert. Es fehlt ein ablehnendes Verhältnis zu staatlicher Politik. Zusätzlich wurde die Wende in der Familienpolitik durch die Welle der neuen Mütterlichkeit vorweggenommen. Die Klassenfrage wurde auch immer ausgeklammert, soziale Unterschiede wurden durch die Gleichheit der sexistischen Ausbeutung negiert. Das war also in den 80er Jahren, dann gab es in den 90er Jahren, ich habe den jetzt nicht wiedergefunden, ich weiß deshalb das Jahr auch nicht mehr genau, einen weiteren längeren Text, der eigentlich nicht als Auflösungserklärung der Roten Zürcher geschrieben war, aber dann doch irgendwie bisher der letzte Text von denen ist, und den habe ich eher als eine gemäßigte Variante des Differenzfeminismus in Erinnerung. Da war sehr stark von Unterschiedsdiskussionen, also über sowohl Unterschiede zwischen Frauen und Männern, aber auch als neues Thema, was damals aufkam, Unterschiede zwischen Frauen, also schwarzen Frauen, weißen Frauen, migrantischen Frauen, nicht migrantischen Frauen. Und diese Debatten, also darum ging es da groß. Und als Beispiel aus der militanten Praxis der Roten Zürcher möchte ich noch kurz erwähnen die Adlerkampagne der Roten Zürcher in den 80er Jahren. Das waren Brandanschläge gegen Adlerfilialen aus Solidarität mit einem Streik von Arbeiterinnen in südkoreanischen Produktionsstätten von Adler. Vorhin hatte ich gerade gesehen, in der neuen Interim, die es da vorne gibt, sind da auch ein paar Seiten drin zu der Adlerkampagne von damals. Ich habe ja jetzt so einen gewissen Sprung gemacht. Eigentlich waren wir ja noch bei der Dreiteilung der 70er Jahre. Liberaler, sozialistischer Radikalfeminismus schon bis Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Das liegt auch daran, dass sich in den 80er Jahren so viel Neues in Sachen Verhältnis von Feminismus und Marxismus nicht ergeben hat. Was zum einen daran lag, dass der Marxismus in den 80er Jahren mit dem Aufkommen der neuen sozialen Bewegung und der Auflösung der K-Gruppen der 70er Jahre schon wieder an Einfluss verlor. Der Feminismus befand sich weiterhin in seiner Aufstiegsphase. An die alte Dreiteilung aus den 70er Jahren trat nun die vorhin schon erwähnte Zweiteilung in Differenz- und Gleichheitsfeminismus. Der frühere liberale oder sozialistische Feminismus waren beide eher Varianten dessen, was dann später Gleichheitsfeminismus genannt worden ist, und Differenzfeminismus war mehr oder minder ein neuer Name für Radikalfeminismus. Dass der Radikalfeminismus terminologisch zum Differenzfeminismus abgeschwächt worden ist, dürfte zumindest auch daran gelegen haben, dass ein Teil des früheren Radikalfeminismus als sogenannter kultureller oder Esofeminismus entpolitisiert wurde. Ein anderer Teil wurde über Diskussion über neue Mütterlichkeit zu der Zeit Anschluss an konservative Positionen, also die geistig-moralische Wende von Kohl damals in den 80er Jahren. Und dass die sozialistischen Feministinnen zumindest international die eigenständige Sichtbarkeit verloren und so ein bisschen unter Gleichheitsdifferenz-Feminismus subsumiert wurden, dürfte an der schon erwähnten Rückgang des Marxismus in den 80er Jahren gelegen haben. Worum ging es nun bei dieser Debatte zwischen Gleichheits- und Differenzfeminismus? Ich möchte dazu nochmal ein Zitat anführen, und zwar von Cornelia Eichhorn, die 1994 rückblickend schrieb: Der Gleichheitsfeminismus blieb implizit auf männliche und eurozentristische Normen fixiert, und schrieb sie fort. Der Differenzfeminismus perpetuierte dagegen biologische und kulturalistische Zuschreibung, also Zuschreibung an Frauen, die erst die Unterdrückung von Frauen absichern. Ein Ausweg aus dem Dilemma, sich immer entweder auf eine essentielle, also wesenhafte Ursprünglichkeit der Differenz oder aber auf die Evidenz, also Offensichtlichkeit der Differenz leugnenden Egalität im Menschsein berufen zu müssen, schien noch nicht in Sicht, also damals in den 80er Jahren. Dieser Ausweg war dann oder wurde dann vielleicht auch nicht, in den 90er Jahren international der dekonstruktivistische Feminismus und oder als Berliner Lokaltheorie, um nicht zu sagen Kreuzberger Nordneuköllner Kneipentisch-Weltanschauung, der Queerfeminismus. Wiederum haben wir es mit einem paradoxen Verhältnis von Nähe und Distanz zum Marxismus zu tun. Marx und Mao hatten die grundlegende marxistische Vorgehensweise folgendermaßen beschrieben. Marx' Kritik der politischen Ökonomie bestand unter anderem in dem Argument, auch wenn es schon immer Produzentinnen, wenn es schon immer Produktionsmittel und immer Produktivkräfte gab, waren die Arbeitskraft und die Produktionsmittel und die Rohstoffe nicht schon immer variables und konstantes Kapital. Und die Produkte, die es auch schon immer gab, waren nicht schon immer Waren, und es muss nicht so immer muss also nicht, auch nicht so immer bleiben, dass sie Waren sind, sondern eine kommunistische Welt ist möglich. Und Mao kritisierte die Metaphysik als Auffassung, dass die verschiedenen Dinge in der Welt sowie ihre Eigenschaften vom Beginn an ihres Seins unveränderlich blieben, ihre späteren Veränderungen bloß quantitative Vergrößerung oder Verkleinerung seien. Die Metaphysiker sind der Ansicht, dass ein Ding nur ewig sich selbst reproduzieren, sich aber nie in ein anderes, von ihm unterschiedliches Ding verwandeln könne. Die Metaphysiker glauben, dass die kapitalistische Ausbeutung, die kapitalistische Konkurrenz, die individualistische Ideologie der kapitalistischen Gesellschaft und so weiter, dass das alles schon in der antiken Sklavenhaltergesellschaft, ja in der Urgesellschaft, anzutreffen gewesen sei und dass es ewig und unverändert existieren werde. Während die Metaphysik Veränderung immer nur als Ergebnis von äußeren Einflüssen erklären kann, sei die marxistische These oder die dialektische These, dass sich Entwicklung erklärt aus den inneren Widersprüchen und die Widersprüche die Geschichte vorantreiben und die Ablösung einer Gesellschaftsform durch eine andere Gesellschaftsform erklären. Der philosophische Gedankengang von Judith Butler war nun in Bezug auf das Geschlechterverhältnis ganz ähnlich. Sie dekonstruierte nicht nur das sogenannte soziale Geschlecht im englischen Gender, sondern auch das sogenannte biologische Geschlecht im englischen Sex. Auch wenn es schon immer Menschen mit Vaginas und immer Menschen mit Penissen gab und einige wenige und weniger beachtete, ich beschreibe jetzt mal das komplexe Phänomen der Intersexualität ein bisschen grobschlächtig, die beides haben, die Vagina und Penis haben, so ist doch die Vereinheitlichung der Menschen mit Vagina zu ihrem Geschlecht Frauen und die Vereinheitlichung der Menschen mit Penis zum Geschlecht Männer und die zwangsweise operative Vereindeutigung von intersexuellen Menschen kein natürliches Verhältnis, kein biologisches Verhältnis, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis. Eine Gesellschaft ohne Geschlechter, ein Postpatriarchat ist möglich. Insofern also in dieser Perspektive so ein naturalisierendes Ewigkeitsdenken in Frage zu stellen, hätten also, nachdem es bis dahin zwischen Marxismus und Feminismus nicht so harmonierte, eigentlich der Marxismus in den 1990er und 2000er Jahren noch sein spätes feministisches Coming-out haben können und es zu einer philosophischen Allianz zwischen dekonstruktivistischem Feminismus und Marxismus kommen können. Tatsächlich kam es aber auch dazu wiederum nicht, sondern es gab mächtige theoretische und politisch-soziale Hindernisse für eine solche Allianz. Und zwar das erste Hindernis dürfte daran bestehen, dass auch wenn auf der philosophischen Ebene der dialektische Materialismus sich durchaus hätte anfreunden können mit der Dekonstruktion, der historische Materialismus ein Problem mit der starken Diskursorientierung des dekonstruktivistischen Feminismus hat. Und auch wenn Judith Butler sich an verschiedenen Stellen gegen einen sogenannten linguistischen Monismus, also gegen den Versuch, alles aus der Sprache zu erklären, wandte und wenn sie auf den gewaltsamen Charakter des Geschlechterverhältnisses hinwies und wenn sie auch sogar Stellen von Marx und Engels, wo sie auf den materiellen Charakter der Reproduktion hinweisen, zustimmt, zitiert, ja, trotzdem funktionierte das mit der Verständigung nicht so richtig. Und es gibt halt eine ganze Reihe Formulierungen von Dekonstruktivistinnen und Poststrukturalistinnen, die sich danach anhören, als würde materielle Realität und deren Erkennbarkeit geleugnet, obwohl es dann auch wieder Stellen gibt, die sich anders anhören oder anders interpretieren lassen. Ich würde dieses Missverstehen oder diese zweideutigen Formulierungen der Dekonstruktivistinnen und der Poststrukturalismen vielleicht mit dem Phänomen des zu weit gebogenen Stabes erklären. Lenin soll irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber irgendwo soll er gesagt haben, dass er in was tun den Stab zu weit in Richtung Zentralismus und Disziplin gebogen habe. Und er soll außerdem gesagt haben, dass er sich da selbst aber so ein bisschen für entschuldigen möchte oder kann oder da nicht, es nicht so wirklich eine Schuld ist. Und zwar deshalb, weil es, wenn man einen gebogenen Stab gerade biegen will, notwendig sei, ihn in die andere Richtung zu weit zu biegen und sozusagen sein zu stark Betonen von Disziplin und Zentralismus in was tun sei nur eine Reaktion auf das vorhergehende, ja, nicht zentralistische, nicht disziplinierte Denken in der russischen Arbeiterbewegung geben. Und so ähnlich würde ich vorschlagen, diese Formulierung der Dekonstruktivistinnen und Poststrukturalistinnen in Sachen Diskurs und Theorie und wie wichtig auch Leute als Theorieproduzenten und Produzentinnen sind, so ähnlich verstehen wollen, als Versuch, einen gebogenen Stab irgendwie wieder halbwegs gerade zu kriegen und deshalb ein bisschen mehr in die andere Richtung zu biegen und nämlich als Gegenreaktion einerseits gegen einen Diskurs, wie er vielleicht eher in so einem stalinistischen oder poststalinistischen am Realsozialismus orientierten Denken der Fall war, Erkenntnis, obwohl sie im Ergebnis eine Widerspiegelung ist, auch in dem, wie man dahin kommt, eine Erkenntnis zu produzieren, als bloß passive Widerspiegelung zu sehen und zu unterschätzen, dass Erkenntnisproduktion tatsächlich ein Produktionsprozess ist, wo Leute was machen, denken, arbeiten. Und andererseits auch eine Reaktion auf dann vielleicht eher so einem 68er-Diskurs, wo Erfahrung, Authentizität hochgehalten worden, das schon immer für selbsterklärend gehalten worden ist und die Wichtigkeit von Theorie in diesem Sinne unterschätzt worden ist. Also als Reaktion auf diese beiden Ansätze sollte meines Erachtens das starke Betonen von Theorie und Diskurs im Poststrukturalismus und in der Dekonstruktion verstanden werden. Dann kurz zu den sozialen Hindernissen. Mir scheint, es ist auf alle Fälle in kultureller Hinsicht, aber teilweise auch in der Lebenssituation so, dass diejenigen, die sich heutzutage noch auf Marxismus beziehen und diejenigen, die sich auf Dekonstruktion und Poststrukturalismus beziehen, quasi schon ganz andere soziale Welten sind und dass da eigentlich schon ein Gespräch ohne Übersetzung und Mediation kaum möglich ist und dass das deshalb unheimlich schwierig ist, etwaig vorhandene Gemeinsamkeiten zu erkennen, weil alle möglichen Vorurteile übereinander herrschen. Und ja, das wäre, ich deute das nur mal so kurz an, das wäre eigentlich ein Thema für einen weiteren Vorstand. Und als letztes vielleicht noch zu den politischen Hindernissen. Diese politischen Hindernisse betreffen meines Erachtens weniger den frankophonen und anglophonen dekonstruktivistischen Feminismus als Theorie und auch nicht den Marxismus als Theorie, sondern eher das Verhältnis von revolutionärem Marxismus und vielleicht speziell Leninismus auf der einen Seite und andererseits dem, was sich hier in Berlin unter dem Schlagwort Queerfeminismus herausgebildet hat, was in erster Linie in meinen Augen eine anpolitisierte Subkultur mit groß vor sich hergetragenem linksradikalen Anspruch ist. Jetzt dürfte ich vermutlich mit meinem 45-Minuten-Limit schon vorbei sein. Und wenn ich mir trotzdem noch mal 5 Sätze zu diesen politischen Problemen genehmige, so würde ich versuchen, in 2-3 Sätzen zu versuchen, meine Kritik an dem Berliner Queerfeminismus wie folgt zusammenzufassen. Auch das kann noch mal bei Bedarf nachgelesen werden. Ich hatte nach dem letzten 1. März eine Kritik am Berliner Queerfeminismus geschrieben gehabt und es gibt von Tove Soiland, eine Schweizer Feministin, ein Text, den ich ziemlich toll finde, den gibt es auch im Internet. Zu dem Text von Tove will ich nur so sagen, ich finde den in seiner Grundstoßrichtung. Der Text heißt, die Verhältnisse gingen und die Kategorien kamen. Sehr richtig, sie versucht daran zu zeigen, dass man in dem, was Postmoderne ist oder was queer genannt wird, das nicht mehr in gesellschaftlichen Verhältnissen gedacht wird und dass man stattdessen von Kategorien spricht und dass Kategorien aber aus irgendeinem Grund viel stärker auf das Individuelle und losgelöst von gesellschaftlichen Verhältnissen gedacht werden. Insoweit würde ich mit ihr mitgehen, wo ich nicht so ganz mitgehen würde, ist ihr positiver Bezug auf den französischen Differenzfeminismus und dass ich teilweise den Eindruck habe, dass sie eine Tendenz hat, irgendwie doch zum Klassenverhältnis als Hauptwiderspruch zurückzugehen. Meine eigene Kritik am Berliner Queerfeminismus knüpft genau an diesem Verschwinden der Verhältnisse an, dass ich den Eindruck habe, dass heutzutage nicht mehr davon ausgegangen wird, in erster Linie, welche Herrschaftsverhältnisse existieren und wie sind Leute darin positioniert, sondern dass in erster Linie ausgegangen wird von Individuen und deren Befindlichkeit. Und ja, vielleicht sage ich da einfach bei Interesse auf Nachfrage noch was zu und kürze hier den Rest mal und komme jetzt nur noch als allerletzten Satz zu der 3. Frage, die mir gestellt worden ist, für die nun die Zeit leider nicht mehr reicht, nämlich wo liegen die Schwachpunkte der traditionellen Frauenbewegung? Meine Antwort wäre schlicht darin, dass sie keine Frauenbewegung war, sondern einfach nur der weibliche Teil der Arbeiterinnenbewegung mit großem I.
Ja, direkt zu dem Letzten, was du gesagt hast, ist die Frauenbewegung ein Teil war der Arbeiterinnenbewegung. Ich dachte, das wäre nicht so, sondern die Frauenbewegung war in ihren Anfängen ganz stark so mittelstandbürgerliche Bewegung und eben viel zu wenig eigentlich eine Arbeiterinnenbewegung. Siehst du das anders?
Naja, es gab zwei soziale Kräftebewegungen, die heutzutage unter Frauenbewegung diskutiert werden. Es gibt die als bürgerlich bezeichnete Frauenbewegung, wo ich für fraglich halte, ob die tatsächlich so durchgängig bürgerlich war, wie sie von Marxistinnen wahrgenommen worden ist, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie den Schwergewicht ihrer Arbeit, wenn auch in einem anderen Verständnis als danach 68, aufs Geschlechterverhältnis gelegt hat. Und es gab andererseits die sogenannte proletarische Frauenbewegung, die Geschlechterfragen der Klassenfrage untergeordnet hat und die Position vertreten hat, die ich anfangs von Zetkin vertreten hatte, dass es darum geht, mit Männern gemeinsam gegen das Kapital zu kämpfen. Und diese Unterordnung würde ich zumindest für falsch halten, ja.
Ich würde mich ein bisschen fragen nach den Schlussfolgerungen aus dem Ganzen. Du hast ja sozusagen dargestellt, unterschiedliche Positionen aus dem Marxismus oder Ausblendung aus dem Marxismus gegenüber dem Feminismus, verschiedene Strömungen im Feminismus. Aber gut, am Anfang hast du ja gesagt, du willst nicht nur das benennen, was du jetzt gut findest und daraus dann eine, wie auch immer, harmonische Beziehung machen. Im politischen Sinne, mich würde es ja schon interessieren, wenn wir insgesamt eine radikale und revolutionäre Linke aufbauen werden, wo drin die unterschiedlichen Unterdrückungsformen bekämpft werden müssen, muss ja schon auch überlegt werden, wie Mensch das zusammenkriegt oder wo da Ansätze sind, auf die wir uns beziehen können. Also zum Beispiel eben würde jetzt tatsächlich Rojava einfallen, dort die JPG-Fraueneinheiten und die Bedeutung, die sie haben in dem Aufbauprozess da. Also wir auch noch so ein bisschen Kritik haben, weil ich weiß, man kann nicht alles reinpacken in einen Vortrag, aber es war schon so, dass eigentlich das schon eher Metropolenpositionen und Erfahrungen waren, die da drin Platz gehabt haben.
Ja, die Frage war Schlussfolgerung und wie die verschiedenen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse alle bekämpfen. Ich würde, glaube ich, sagen oder warnen davor, zu schnell alles zusammen und auf einmal zu denken, sondern würde eher vorschlagen, auf die Spezifität der jeweiligen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse zu achten und einen additiven Ansatz zu haben. Also ich würde sagen, es gibt drei unterschiedliche Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse, die jeweils einen eigenen materialistischen gesellschaftlichen Charakter haben. Das Geschlechterverhältnis, die Klassenverhältnisse und, was heute jetzt nicht der Thema war, der Rassismus, und dass die jeweils auch, zumindest bei dem gegenwärtigen Stand der Theorieausarbeitung, ihre eigene Theorie oder die eigene Theorie, die diese Verhältnisse analysiert und relativ eigenständige Bewegungen braucht, die sie bekämpfen, was dann im Falle des Geschlechterverhältnisses der Feminismus, im Falle der Klassenverhältnisse der Marxismus und im Falle des Rassismus, das ist eigentlich komisch, dass es da nicht so einen Positivbegriff gibt, sondern dass es da nur auf Antirassismus zurückgreifen können und dass die jeweils alle drei historisch-materialistisch vorgehen müssen, aber dass es falsch wäre zu versuchen, das eine aus dem anderen abzuleiten, weil wenn man versucht, das alles zusammenzudenken heute, habe ich den Eindruck, dass das Ergebnis, vorschnell auf das Ganze oder die Totalität zu achten, dazu führt, entweder in dieser Berliner Queer-Variante, dass das eine Totalität ist, in der alles nur noch grau oder alles vielmehr vielleicht bunt ist und man eigentlich keine Spezifitäten und nichts mehr Konkretes erkennen kann, sondern nur noch sozusagen eine Vielzahl von Einzelproblemen, Diskriminierungen, Betroffenheiten, Missständen, und es keinen Begriff von gesellschaftlicher Struktur und was grundlegend geändert werden muss gibt. Oder in der anderen Variante, das zeichnet dann selbst in der Szene Gruppen meines Erachtens wie den Aufruf von Berliner EL und Top für den vergangenen Sonntag aus, dass man dann in dem Versuch, schnell das Gemeinsame oder das Ganze zu benennen, dann doch irgendwie wieder beim Hauptwiderspruch Kapitalismus landet und quasi der Antikapitalismus zu dem Maßstab gemacht wird, an den Radikalität von Feminismus gemessen wird. Und das wäre meine Position nicht. Ich würde sagen, es ist gut, wenn Feministinnen auch antikapitalistisch sind, aber die Radikalität von Feministinnen bemisst sich in erster Linie daran, wie weitgehend sie das Geschlechterverhältnis ändern wollen oder nicht ändern wollen.
Ich denke, es gibt einfach einen großen Unterschied. Du hast dich ja sehr bemüht, die schwierigen Theorien auch, und ich finde, das ist sehr gut gelungen, und dafür erstmal danke, das auch im Überblick darzustellen. Also ich selber habe das auch schon mal versucht, ein bisschen reinzulesen. Nicht so intensiv, mir ist das nicht so gelungen, das zu verstehen, wie du es mir heute Abend in 3/4 Stunde vermittelt hast. Also dafür wirklich erstmal ein dickes Dank. Aber du hast eine, ja, würde ich jetzt auch mal ein bisschen, du neigst ja auch leicht zur Polemik, ja, mal so eine rhetorische Polemik anwenden, eine Stereotype verwendet, die sich einfach im linken Bewusstsein festgefressen hat, die halt historisch falsch ist. Du hast nämlich gesagt, der Marxismus hat die Kategorie Haupt- und Nebenwiderspruch entwickelt. Es gibt sicherlich viel, auch aus meinen historischen Texten von Marxisten, Marx, Engels, und anderen zu der Frage Raumfrage kritisieren kann. Genauso gibt es auch noch aus den 20 Jahren Texte, wo Neger steht, was man auch kritisieren muss. Also sage ich mal, das gibt es. Aber der Hauptwiderspruch ist bekanntlich eine Kategorie, die 1937 von Mao entwickelt wurde. Und ich weiß nicht genau warum, das muss mit den 68ern zusammenhängen, ist das Verständnis, wie verschiedene Unterdrückungsverhältnisse, darum geht es ja in der Frage, Haupt- und Nebenwiderspruch zusammenhängen, sozusagen wird gesagt, das ist der Marxismus oder Marxismus-Leninismus oder der Stalinismus oder wie auch immer das dann bezeichnet wird. Und ich möchte einfach mal darauf hinweisen, das ist historisch so nicht korrekt, auch wenn es Strömung innerhalb dessen, was du jetzt als marxistisch bezeichnest, was ja ein sehr weites Feld ist und unterschiedlichste Strömungen beinhaltet, gegeben hat, die das tatsächlich so verstanden haben. Aber ich denke, der dialektische Materialismus als Philosophie, auf den du zu Recht ja verwiesen hast, und der interessanterweise tatsächlich einige Parallelen zu bestimmten feministischen Ansätzen verweist, geht gerade von der universellen Wechselwirkung aus, und da sehe ich jetzt die inhaltliche Differenz zu dem, was du auch am Schluss gesagt hast. Ich glaube nämlich gerade, dass das Verhältnis nicht ein additatives im Sinne von Trippelobrechen sein kann, und auch nicht eins, wo ich den zentralen Widerspruch suche. Insofern ist das IEL-Zwischenstandspapier tatsächlich nach 40 Jahren eine Weiterentwicklung, dass man die Suche nach dem zentralen Widerspruch aufgegeben hat. In allen anderen Richtungen ist es grundfalsch, nämlich total liberal alles in eine Bombe verrühren, aber darum geht es mir nicht. Aber wichtig, denke ich, aus meinem Verständnis, ist zu verstehen, dass die Dialektik sagt, es gibt nicht einen Hauptwiderspruch, sondern es gibt einen Grundwiderspruch und es gibt besondere Widersprüche. Es ist das Verhältnis von Allgemein und Besonderem. Und das drückt sich unterschiedlich aus. Patriarchat hat es schon, wie du richtig ausgeführt hast, geschichtlich lange vor dem Kapitalismus gegeben. Wir alle wissen, Patriarchat, patriarchale Formen, Erscheinungsformen sind sozial, die es auch im Sozialismus gibt. Und du hast spannende Frage aufgeworfen, wie weit zum Beispiel der Produktionsarbeit im Kommunismus nicht geschlechtsspezifisch organisiert wird. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Also das löst sich nicht von selber, das ist richtig, aber es löst sich auch nicht dadurch, dass ich Stellung beziehe gegen einen Hauptwiderspruch, der Klassenwiderspruch ist. Diese Gesellschaft ist eine kapitalistische und der Kapitalismus hat das Patriarchat in einer bestimmten Form umgeformt und integriert, genauso den Rassismus. Und das kann ich nur angehen, indem ich das Ganze angehe, aber nicht indem ich einen zentral ist. Also nicht der weise männliche Facharbeiter ist die Arbeiterklasse und der zentrale Widerspruch, das nicht. Aber ich kann es auch nicht angehen, indem ich verschiedene Widersprüche bilde und dann verschiedene Bewegungen, sage ich mal, so habe ich dich jetzt verstanden, sagt, die alle ihre Berechtigung haben und nebeneinander stehen, weil es schon darum gehen muss, das Ganze zusammenzubringen und letztlich natürlich eine revolutionäre Kraft zu schaffen, die erstmal die Voraussetzungen schafft, dass das Ganze auch geändert werden kann. Und dazu braucht es immer noch eine Revolution und die politische Macht als Ausgangspunkt für die weitergehenden Schritte, die, da bin ich wieder bei, nicht automatisch passiert. Und das waren Denkfehler, die auch in der marxistischen Tradition es gegeben hat.
Ich wollte dir zustimmen zu deinem Hinweis, dass der Kapitalismus das Patriarchat und den Rassismus verändert hat. Und da würde ich sagen, hat der Feminismus bisher auch ein Defizit, dass der Marxismus es geschafft hat, unterschiedliche Begriffe von Klassenherrschaft zu entwickeln, also zu unterscheiden zwischen Sklavenhaltergesellschaft, feudaler, kapitalistischer und asiatischer Produktionsweise. Und dass im Feminismus zwar zur Kenntnis genommen wird, dass sich Patriarchat im Laufe der Zeit verändert hat, aber es nicht so genau entwickelte Begriffe gibt oder wir uns, wenn dann, auf Adjektiv-Substantiv-Konstruktionen verlegen müssten, zu sagen, es gibt ein feudales oder gab ein feudales und es gibt jetzt ein kapitalistisches Patriarchat. Also an dem Punkt würde ich dir zustimmen, da gibt es eine Lücke oder Forschungsbedarf im Feminismus. Ich stimme dir auch zu, dass, oder das, den Eindruck habe ich zumindest auch, dass der Begriff von Hauptwiderspruch erst von Mao eingeführt worden ist. Aber ich glaube nicht, dass man damit dem Marxismus an dieser Frage so einfach retten kann, weil ich würde meinerseits den Begriff Hauptwiderspruch gar nicht grundsätzlich verwerfen, sondern ich würde durchaus sagen, dass es in bestimmten historischen Situationen tatsächlich einen Hauptwiderspruch geben kann, sondern ich würde, glaube ich, eher, wenn wir jetzt in die Mao-Philologie einsteigen wollen, an dem Begriff des Grundwiderspruchs kritisch ansetzen und würde sagen, jedes dieser drei Herrschaftsverhältnisse hat auch seinen eigenen Grundwiderspruch. Also das kapitalistische Klassenverhältnis, wie es der Marxismus sagt, den Widerspruch zwischen Kapital und Lohnarbeit, das patriarchale Geschlechterverhältnis hat, und zwar in all seinen historischen Formen, den Grundwiderspruch zwischen Männern und Frauen, und der Rassismus hat den Grundwiderspruch zwischen Schwarzen und Weißen. Ja, also das würde ich dazu sagen, und wo ich dir dann als dritten Punkt auch zustimmen würde, ist, dass es schon irgendwie gelingen muss, diese ganzen Kämpfe zusammenzuführen und das Ziel eine Gesellschaft sein muss, wo die Individuen nicht mehr nach Klassen, Geschlechtern und sogenannten Rassen zusammengefasst und kategorisiert und in Herrschaftsverhältnisse gepackt werden. Und das wäre zumindest die Formulierung, die ich hier verwenden würde oder wie ich Kommunismus beschreiben würde. Und ich würde auch sagen, es bedarf dafür perspektivisch einer gemeinsamen Struktur. Ich würde auch sagen, diese Struktur könnte weiterhin kommunistische Partei heißen, aber ich würde sagen, das funktioniert allenfalls dann, wenn wir uns darauf verständigen könnten, dass Kommunismus eben nicht mehr nur Marxismus und nicht mehr nur Klassenkampf ist, sondern dass Kommunismus heißt, alle Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse zu überwinden und nicht zu glauben, dass das der proletarische Klassenkampf oder der hegelsche Weltgeist für die anderen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse gleich mitleistet.
Ja, diese Frage nach dem Zusammenhang zwischen den verschiedenen Unterdrückungsverhältnissen und Herrschaftsverhältnissen, die Frage stellt sich doch, wenn, so wie ich sie zumindest verstehe, an der Stelle, wo man sich fragt, angesichts der eigenen begrenzten Kapazitäten, wo soll der Kampf stattfinden? Nicht gleichzeitig, wenn da nicht die Zeit ist, gleichzeitig, du hast ja lediglich drei Unterdrückungsebenen benannt. Es gibt ja mehr aufgrund von Behinderung zum Beispiel, aufgrund des Alters, dann dort auch noch aufgrund des Aussehens, Diskriminierung und so weiter. Aber bleiben wir ungefähr bei diesen wenigen. Dann ist doch die Frage, ist es, wo macht es Sinn anzusetzen, sozusagen wie physikalisch, wenn ich diesen Tisch heben will, dann gibt es physikalisch richtigere Orte, wo ich den anpacke, um den zum Sturz zu bringen, als wenn ich irgendwie oder wenn alle versuchen, irgendwas mit diesem Tisch zu machen. Und das ist meine Frage so an dich. Glaubst du an so etwas, dass es mehr Sinn macht, kapazitätenmäßig sich auf den Klassenkampf zu beschränken oder nicht zu beschränken, den Fokus dahin zu legen? Oder wie siehst du für dich, also gleichzeitig alles bekämpfen oder irgendwo aus strategischen Gründen ansetzen?
Ich würde, glaube ich, zum einen sagen, dass es für lohnabhängige Frauen Sinn macht, sich sowohl mit dem Geschlechterverhältnis in ihrer Klasse wie auch mit dem Kampf gegen das Kapital zu beschäftigen. Das wäre, glaube ich, das eine, was ich sagen würde. Das zweite, was ich vielleicht an einem Beispiel erläutern will, ist, weil das auch bei der Demo am Sonntag eine Rolle spielte, Quotierungsforderung und diese aktuelle Geschichte, die jetzt die Bundesregierung mit der Quotierung der Aufsichtsräte einführen will. Und meine Position wäre dazu, ich würde nie eine spezielle Quote für Aufsichtsräte fordern, aber ich würde eine generelle Quotierung fordern, wohl wissend, dass die weder das Patriarchat noch den Kapitalismus abschafft. Aber so wie ich ansonsten zu verschiedenen Fragen auch Reformforderungen stelle und Reformkämpfe für richtig halte, würde ich das halt auch an dem Punkt machen. Und insofern wären dann Aufsichtsräte in so eine generelle Quotierung mit einbezogen, aber ich würde nie eine Kampagne als nicht nur Feministin, sondern auch Kommunistin speziell für eine Aufsichtsratsquotierung machen. Und vielleicht noch, weil du das auch noch kurz angesprochen hattest, dass es über die drei von mir genannten Herrschaftsverhältnisse andere Diskriminierung gibt. Mein Vorschlag wäre dazu, zu unterscheiden zwischen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen einerseits, wo ich nur diese drei drunter fassen würde, die tatsächlichen gesellschaftsstrukturell materiell eine relative Eigenständigkeit haben, und sonstigen Diskriminierungen, wo ich dann, soweit ich mich da bisher hineingedacht habe, eher sagen würde, dass die vielleicht schon in so einer Art Ableitungs- oder Nebenwiderspruchs- oder wie wir es auch immer Verhältnis zu den drei anderen nennen würden, stehen. Also ich würde beispielsweise nicht sagen, dass Homophobie oder Transphobie auf der gleichen Ebene mit diesen drei anderen Verhältnissen ist, sondern dass das eher ein Unterphänomen des Patriarchats ist, weil das Patriarchat halt darauf angewiesen ist, es gibt diese zwei Geschlechter und die Leute, die da nicht so richtig reinpassen, sind halt so eine Art Kollateralschaden, würde ich sagen, dieser Geschichte, aber sind da nicht auf der gleichen Ebene angesiedelt wie der Konflikt zwischen Männern und Frauen. Und bei dem speziellen Problem Benachteiligung, die Behinderte haben, würde ich sagen, das hängt zum erheblichen Teil zumindest an kapitalistischer Leistungskonkurrenz denken. Und ja, so ließ es sich vielleicht auch für die anderen Sachen. Diskriminierung wegen Aussehen würde ich vielleicht sagen, dass da sowohl rassistische als auch sexistische Schönheitsnormen und Klassen, also sozusagen über Klasse und Kultur und Aussehen und Kleiden, also das so, aber das würde ich auch nicht zu einem weiteren Widerspruch auf der Ebene dieser drei Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse machen.
Genau, also ich habe eine Frage, du meintest ja über Tobias Holland. Achso, erstmal danke für deinen Vortrag, ich fand es toll. Du meintest genau, dass du so eine Tendenz zum Hauptwiderspruch bei ihr siehst. Und ich hatte dieses Gefühl, auch als ich mich so ein bisschen versucht habe, damit zu beschäftigen, konnte aber nicht so richtig festmachen können, woran es liegt. Ich glaube, sie sagt an einer Stelle sowas wie, also in so einem Vortrag sagt sie, nein, wenn man es zu Ende denkt, die Leute, die die Reproduktionsarbeit machen in der Gesellschaft, das sind die Frauen. Also so eine krasse Entkopplung, die ich erstmal so als Gedanken interessant fand, aber nicht so richtig wusste, was ich damit anfangen soll. Das ist so eine Frage. Und dann vielleicht nochmal zum Queerfeminismus, auch nochmal zu Tobias Holland. Ich glaube, sie sagt auch an so einer, eben in diesem Text, den du genannt hast, ist ihre Erklärung für diese enthusiastische Rezeption des Queerfeminismus ja auch so ein bisschen, dass sie sagt, naja, es fällt mit dem Ende der Frauenbewegung, es folgt sozusagen auf das Ende der Frauenbewegung. Ob du das teilen würdest oder eher nicht?
Zu dem zweiten Punkt sage ich schon mal ja. Ich sage da gleich noch mehr. Und zu dem ersten Punkt kann ich leider im Moment nichts Konkreteres sagen. Ich habe den Text leider nicht geschafft, noch mal vorher zu lesen und hatte den jetzt vorhin auch nur so ein bisschen aus dem Gedächtnis zitiert. Aber ich hatte da, glaube ich, mal ein paar Notizen zu geschrieben gehabt. Vielleicht, das müssen wir mal sozusagen von Referentin zu Veranstalterin noch besprechen, wie wir das mit dem Mitschnitt und meiner Datei machen, wenn wir das irgendwie online stellen. Vielleicht kann ich da die Argumentation zu dem Text von Tove noch mal ein bisschen nachreichen. Und ja, dass Queer sozusagen Frauenbewegung gewissermaßen abgelöst hat, den Eindruck habe ich auch und ich würde es auch kritisieren. Ich würde sagen, nur noch mal so zu der Zeit, als ich mich noch als Mann mit Feminismus beschäftigt habe, war das irgendwie so in Berlin, Lesben haben Bündnisse mit heterosexuellen Frauen gemacht und das war sozusagen die Hauptorientierung. Und als Queer dann kam, ging es eher um Bündnisse mit Trans- und mit schwulen Männern und darüber sind dann auch irgendwann wieder die heterosexuellen Männer mit reingekommen und das, was es mal an eigenständiger Bewegung und an Bewusstsein der Notwendigkeit von eigenen Strukturen und sei es auch nur als Stützpunkt, um anschließend dann mit Bündnisse mit profeministischen Männern oder mit Transpersonen einzugehen, dass so eine Notwendigkeit, eigene Strukturen und Stützpunkte zu haben, in Berlin kaum noch existiert, sondern alles immer von vornherein für fast alle offen ist